Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Beziehungsweise wir gehen eigentlich wieder einen Schritt weiter vor. Und in der Vorbereitung ist mir so ein bisschen deutlich geworden, dass es so eine Art zyklisches Vorankommen. Also wir schauen uns ein Thema an und dann machen wir eine große Kurve nochmal drum und schauen uns noch weitere Aspekte des gleichen Themas an. Was ich glaube, was bleibt, sind unsere vier Betrachtungsebenen. Also einmal der Aspekt des Staates, der Aspekt der Kultur, der Aspekt der Ökonomie, also der Wirtschaft, und der Aspekt der Person. Das sind sozusagen unsere vier unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Buddhismus und Gesellschaft. Oder man könnte auch Untertitel nehmen: Buddhismus zwischen Befreiung und Anpassung. Das ist so in meiner momentanen Wahrnehmung, ist das so der Spannungsbogen, wo sich die Geschichte des Buddhismus unterschiedlich stark zu dem einen Pol hinneigt oder zu dem anderen. Und damit wir die Dynamik innerhalb des Buddhismus besser verstehen können, dachte ich mir, fange ich nochmal ganz von vorne an. Und zwar bei den einfachsten religiösen Systemen. Und Harari nennt diese Systeme Animismus. Und das ist ein Begriff, der heute gar nicht mehr so geläufig ist, beziehungsweise der heute eigentlich nicht mehr benutzt wird, sondern heute spricht man eher von ethnischen Religionen, weil es gibt nicht dieses Überkonzept, aber man weiß sehr wohl, dass verschiedene Ethnien auf einem bestimmten wirtschaftlichen Stand, und zwar auf dem Stand der Jäger und Sammler, dass die bestimmte gesellschaftliche oder bestimmte religiöse Vorstellungen entwickelt haben, wo es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt, die aber, wenn man sie sich im Detail anschaut, dann doch wieder unterschiedlich sind. So, aber das ist so die erste Phase von Religion, und wir finden, und das ist der Grund, warum ich dort anfange, weil wir finden in verschiedenen Ausprägungen von Buddhismus, finden wir diese Elemente wieder. Und deswegen macht es Sinn, sich zu überlegen, wo kommt das eigentlich her? Das heißt, beginnen tun wir mit diesem Bild hier. Wir brauchen alle Geschichten. Das heißt, die frühesten menschlichen Gruppen haben eigentlich sich überlegt, wie ist das Universum entstanden? Was ist der Donner? Wie funktioniert das mit den Kreisläufen in der Natur? Und haben angefangen, Geschichten zu erzählen dazu. Also Mythen, Entstehungsmythen, wie die Welt entstanden ist. Und wenn wir in der Welt herumschauen, gibt es verschiedene Geschichten, wie die Welt entstanden ist. Ja? Wer das alles lenkt, gibt auch da verschiedene Geschichten. Aber das Gemeinsame ist, dass das immer Geschichten sind, und zwar erfundene Geschichten. Und die Funktion dieser erfundenen Geschichten ist, dass die Gemeinschaft, diese Gruppe, die Sippe, der Clan, dass der sich sozusagen als Gemeinschaft dadurch konstituiert, dass er eine gleiche Geschichte hat. Dass er sozusagen ein gleiches Weltbild hat, dass er eine gleiche Idee hat, wo wir hergekommen sind. Und ich gehe einfach einen Schritt weiter. Wir erzählen uns ja auch permanent Geschichten über uns selbst. Das heißt, wir haben die ganze Zeit irgendwelche Geschichten laufen, wo wir uns erzählen, wer wir sind, wo wir herkommen, wie wir geworden sind, was unsere Biografie ausmacht. Und auch das ist nur eine relativ willkürliche Geschichte, weil wir viele Dinge aus unserer Biografie auslassen. Ja, also wir nehmen uns ein paar Teile zusammen und bauen aus diesen einzelnen Bruchstücken unser Bild von uns selbst. Und dann haben wir so eine Idee, wer wir sind, und an dieser Idee, an dieser Geschichte halten wir irre fest. Und aus buddhistischer Perspektive ist es wichtig zu sehen, dass das erstmal nur eine Geschichte ist. Das ist nicht die Realität, sondern das ist unser Konzept von uns selbst. Und genauso wie wir ein Konzept von uns selbst bilden, bilden wir ein Konzept von der äußeren Welt. Und das Interessante ist, in dieses Konzept werden wir in der Regel hineingeboren. Das heißt, die Kultur, die diese Idee von Erklärung der Welt hat, besteht schon vor unserer Geburt. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir konstruieren das nicht alles neu, sondern wir werden sozusagen in eine bestehende Kultur, in eine bestehende Geschichte von Welt hineingeboren. Und das ist eigentlich eines der Grundideen von menschlichem Tun und Sein. Und ich habe hier noch ein nettes, es ist auch, wir brauchen Geschichten, ja, kann man das erkennen? Oder soll ich es rumgeben? Rumgeben? Kann man es besser erkennen, dann kann man das auch noch rumgeben. Und das ist so das Bild für ethnische Religionen. Gehe ich mal rum. Ich glaube, ich bin jetzt kein Anthropologe, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die ältesten religiösen Systeme. Ja? Und diese Systeme, Harari benutzt diesen älteren Begriff des Animismus, weil dieser Begriff, oder ich weiß nicht, warum er benutzt, aber dieser Begriff beinhaltet, dass wir in einer Welt leben oder dass diese Menschen, Jäger und Sammler, in einer Welt gelebt haben, wo sie davon ausgegangen sind, dass es viele beseelte Wesen um sie herum gibt. Und zwar, dass Bäume eine Seele haben, dass Tiere eine Seele haben und dass man mit diesen Kräften oder mit diesen Seelen Kontakt aufnehmen kann. Das heißt, man ist in so einem Kosmos von unterschiedlichen Wesen, die alle eine Seele haben. Das ist die Anima. Kannst ruhig einfach weiter. Ja. Und diesen Seelen oder diesen beseelten Wesen kann man jetzt Rituale machen, um die freundschaftlich zu gesinnen. Also um sozusagen eine gute Beziehung mit denen aufzubauen. Und da geht man davon aus, dass das die frühesten Rituale eigentlich waren, für irgendwelche Baumgeister, für irgendwelche magischen Gegenstände. Also Gegenstände, die diese kosmische Kraft fokussiert haben vielleicht, so würde man das erklären. Ja? Das heißt, also Kraftsteine zum Beispiel, Kraftgegenstände. Und wenn man so einen Gegenstand besitzt, dann hat man Teil an dieser Kraft, die in diesem Gegenstand drin ist. Das ist die Idee. Und die gleiche Idee finden wir in dem ganzen religiösen Kult. Ja, also irgendein Stückchen von irgendeinem, was weiß ich wo. Und das Stück Holz an sich ist ein Stück Holz. Aber dadurch, dass ich hineinprojiziere, dass das irgendetwas Besonderes ist, kriegt es für mich eine starke Bedeutung auf einmal. Und diese Art von Herangehensweise kennen wir im Christentum, also in der katholischen Kirche, kennen wir aber genauso gut auch im Buddhismus. Das ist ein interessantes Merkmal. Und diese Idee, dass es also Gegenstände gibt, die eine besondere Kraft beinhalten, kommt aus den frühesten religiösen Systemen oder Anschauungen. Und die Ideen, was da sozusagen gemacht wurde auch, einfach mal das rum, also es gab dann verschiedene Praxen, wie man glaubte, diese Kräfte, die einen umgeben, wie man diese Kräfte beeinflussen kann. Und da sind wir an diesen ganzen magischen Praxen, also Jagdzauber zum Beispiel, Fruchtbarkeitszauber, böse Magie, also dass man sozusagen andere Menschen durch irgendwelche Rituale negativ beeinflussen kann. Magische Orte, also Kraftplätze, ja, ganz besondere Plätze, also Stonehenge zum Beispiel. Und magische Gegenstände. Also das sind so Vorstellungen, die offensichtlich ganz, ganz uralt sind und sehr früh kommen, von sehr früh. Und Harari, also einer meiner Bezugspunkte, sagt jetzt, dass der Umgang mit diesen Kräften war ein Umgang zwischen Gleichen. Das heißt, der Mensch hat sich eingebettet gefühlt in einen Kosmos von Kräften und war Teil dieser Kräfte. Er war nicht besser und er war nicht schlechter, er war Teil davon. Also, und es ging immer um so eine Balance. Und diese Rituale hatten immer auch etwas von die Balance halten. Ja? Also ein anderer Aspekt von diesen Praxen ist es also alles, was mit Schamanismus zu tun hat, zum Beispiel, gehört auch in diese Ecke. Und der gesellschaftliche Umbruch hat zu dem Zeitpunkt angefangen mit der landwirtschaftlichen Revolution. Also als der Mensch begonnen hat, Tiere, also Haustiere zu kreieren, Tiere zu züchten und auf der anderen Seite die Landwirtschaft zu entwickeln. Also bäuerlich-feudale Gesellschaften. Und nun ist etwas passiert, und wir finden in Indien, also unser Bezugspunkt jetzt, also im zweiten Jahrtausend vor Christus oder vor unserer Zeitrechnung, finden wir viele dieser Stammesgesellschaften. Ja? Also indigenen Völker sozusagen. Und dann gab es aber diesen Umbruch in diese bäuerlichen Gesellschaften oder bäuerliche Landwirtschaft. Und da ist auf einmal etwas entstanden, wo der Mensch nicht mehr Teil und dergleichen war, sondern er war auf einmal diesen Haustieren übergeordnet. Also er hatte sozusagen irgendwie musste er irgendeine Theorie entwickeln, dass das rechtfertigt, Tiere sozusagen zu Sklaven zu machen, Tiere irgendwie zu beschneiden, damit sie dann irgendwie nicht wegrennen, etc. Also diese neue Form der Produktion oder des Lebens erfordert auch eine neue Idee über Leben, eine neue Geschichte eigentlich. Und diese Geschichte finden wir im Alten Testament in der Formulierung und du machst dir und du sollst dir, ich glaube, wie war die Formulierung, und du sollst dir die Erde untertan machen. Das heißt, es sind dann auf einmal Geschichten entstanden, wo der Mensch außerhalb des Gesamt war und sozusagen besser war als der Rest der Welt. Und damit hatte er eine Legitimation, sich die Welt untertan zu machen. Und das ist ein typisches Muster, was nur in bäuerlichen Gesellschaften Sinn macht. Macht das noch? Seid ihr noch dabei? Ja? Und der zweite Aspekt ist, in diesem Zeitraum ist dann langsam auch der Handel entstanden. Das heißt, man war nicht, wie hier bei diesen Gruppen, relativ lokal begrenzt, sondern man hat angefangen also zu reisen. Ja, also die großen Stadtstaaten sind entstanden. Und auf einmal hat es nicht, also sind lokale Geister, wie hier in dieser indigenen Religionen, die machen dann ab einem bestimmten Punkt keinen Sinn mehr, weil wenn ich kann ja meinen lokalen Geist nicht mitnehmen, meinen Baum. Ja, und sozusagen, ja, oder meinen Berg. Sondern ich muss ein neues Konzept von Kräften entwickeln. Und das war wohl die Idee für, ich sag mal, variable Geister. Und variable Geister sind nichts anderes als dann ausdifferenzierte Götter. Und da sind wir dann bei dem Polytheismus. Also viele Götter. Und alle diese Götter sind für irgendein Spezialthema verantwortlich. Also der eine ist für den Donner verantwortlich, der nächste für den Regen, der nächste für die Fruchtbarkeit, der nächste für keine Ahnung. Das ist sozusagen einfach eine große Familie, die für unterschiedliche Bereiche zuständig ist. Und das Interessante ist, die haben auch ganz unterschiedliche Beziehungen zueinander. Ja, also der eine haut dem anderen eins über den Schädel, der andere vergewaltigt irgendwelche Frauen, der dritte macht keine Ahnung. Also sehr menschlich eigentlich. Das heißt, man sieht sozusagen die Projektion des Menschen mit seinen ganzen Beziehungsgefügen, projiziert er in den Himmel und die haben die gleichen Probleme wie wir auch. Sind wir ein bisschen mächtiger. Und diese Idee ist sozusagen, also die uns bekanntesten oder mir bekanntesten Systeme sind die, die die Indoeuropäer mitgenommen haben oder mitgebracht haben. Und zwar das Volk, das Pi mal Daumen im zweiten Jahrtausend, 1500 vor unserer Zeitrechnung dieser Größenordnung, aus in dem Bereich Afghanistan, sind die in zwei unterschiedliche Richtungen, sagt man, haben die sich ausgebreitet. Und die einen sind nach Indien, das waren die Arier, die also diese polytheistischen Götter des Brahmaismus, des Hinduismus, späteren Hinduismus mitgebracht haben, ja, die wir heute ja auch noch in Indien kennen. Und die anderen sind nach Europa marschiert und die haben die griechischen Götter mitgebracht. Sind die gleichen Typen eigentlich, die gleiche Idee und nur ein bisschen anders, aber im Prinzip sehr ähnlich. Und es gibt jetzt unterschiedliche, also eine, wie sagt man, also da ist die Forschung sich nicht ganz klar, also wie hat das funktioniert mit diesen Indoeuropäern? Also man dachte oder geht davon aus, das waren so eine Art Hirtenvölker, die also gut Krieg führen konnten. Und die ältere Theorie ist die, dass die sozusagen eine Invasion gestartet haben nach Indien. Die neueren Theorien gehen eigentlich davon aus, dass es eher so ein Einsickerungsprozess, der über Jahrhunderte stattgefunden hat. Also nicht eine große Schlacht oder mehrere große Schlachten, sondern dass es eher langsamer ging. Aber Fakt ist, dass diese indigenen Völker, die es vor den Indoeuropäern gab, dass die sozusagen in diese neue Kultur oder dass durch die Begegnung dieser beiden Kulturen eine neue Kultur entstanden ist. So müsste man sich das wahrscheinlich eher erklären. Diese ursprünglichen Völker, das waren also in manche Autoren sprechen von den Draviden, den Dunkelhäutigen. Aber da weiß man nicht genau, was das wirklich, wie das so zusammengehängt hat. Aber was die Indoeuropäer da mitgebracht haben, war natürlich eine eigene Religion und einen eigenen Kultus. Und dieser Kultus war hauptsächlich, oder der stärkste Kultus, war das Feueropfer im Brahmaismus. Das war die hauptspirituelle Praxis. Und diese spirituelle Praxis ist von Fachleuten ausgeführt worden. Und das ist ein Spezifikum dieses Polytheismus. Das heißt, hier gab es teilweise auch Fachleute, also in den indigenen Religionen, das waren dann die späteren Schamanen oder Medizinmänner oder wie immer man sie nennt. Aber das war gemischt. Das war, muss nicht unbedingt sozusagen Fachleute gewesen sein. Das können auch, kann jeder, kann irgendein Ritual für einen Baumgeist machen oder so. In der späteren Differenzierung, ja, kannst du, sind dann also eigene Fachleute entstanden und die haben dann sozusagen so eine Art Religionsmonopol gehabt. Das heißt, man musste die für ihre Opferhandlungen, musste man die bezahlen. Und das konnten sich nur die Reichen leisten. Und parallel dazu ist dann sozusagen auch ein Kastensystem entstanden. Und da geht man auch davon aus, dass das diese Indoeuropäer mitgebracht haben, um sich einerseits abzugrenzen vor der indigenen Bevölkerung, also um unter sich zu bleiben sozusagen. Ja, aber auch das weiß man nicht so ganz genau. Aber was man weiß, ist, dass es als Reaktion, und auch hier gibt es wieder so eine kulturell-ökonomische neue Situation, das heißt, als der Handel immer stärker geworden ist, oder sagen wir mal so, die Ursprungskasten, also es waren vier Kasten, die eine Kaste waren die Kriegerkaste, die zweite Kaste waren die Brahmanen. Im Laufe der Zeit sind die Brahmanen sozusagen, haben sie sich als erste Kaste manifestiert, das war die höchste, dann kamen die Krieger und dann kamen, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube entweder Bauern oder Handwerker und Leibeigene oder Bauern oder irgendwie so, bäuerliche, irgendwie so. Und mit der wirtschaftlichen Entwicklung, das heißt mit dem Handel, sind die Händler immer reicher geworden. Das heißt, die haben sozusagen viel Geld gehabt, aber in diesem starren Kastensystem sind die immer noch in ihrer Kaste geblieben und hatten eigentlich wenig Mitspracherecht in diesem System. Und sie hatten auch keine spirituelle Möglichkeiten, weil das spirituelle Monopol lag also bei den Brahmanen, bei den Priestern. Und es hat sich dann einerseits über den ökonomischen Überschuss, der da war, das heißt, die Gesellschaft war reich, es gab Geld, man konnte also Leute finanzieren, die nicht gearbeitet haben. In einer armen, bäuerlichen Gesellschaft, wo jeder einzelne Bauer um sein Land, also um sein Überleben kämpft, hat man die Möglichkeit nicht. Wenn aber es sozusagen die Städte langsam immer reicher, reicher, reicher werden und bestimmte städtische Gruppen, sprich die Händler, immer reicher werden, dann gibt es einen Überschuss und dann können die sich sozusagen einen bestimmten Luxus leisten. Und ein Luxus war, dass es sogenannte Samanas gab. Also das heißt, Leute, die aus diesem Kastensystem ausgestiegen sind und sich die ganze Zeit nur ihrer spirituellen Entwicklung gewidmet haben. Und das war möglich, weil der gesellschaftliche Überschuss da war und sozusagen dieser Überschuss diese Menschen, die nichts gearbeitet haben, ernähren konnten. Ja, wobei, ich weiß nicht genau, wie viel es gab, aber es war wohl eine große Bewegung. Und die haben nur vom Bettel gelebt. Die haben also keinen Besitz gehabt, haben zölibatär in der Regel gelebt und haben vom Bettel gelebt. Teilweise haben sie extreme Fastenkuren gemacht und alles Mögliche. Kannst du dich irgendwo hinlegen. Und einer der wohl jetzt heutzutage bekanntesten Samana, das war der Buddha. Ja, also der ist sozusagen Teil dieser Bewegung. Und zu Zeiten des Buddha war er erstmal nicht besonders, weil es gab viele verschiedene Lehrer. Und die haben alle miteinander sich diskutiert, ausgetauscht, teilweise bei unterschiedlichen Lehrern praktiziert. Also es muss eine bunte Szene gewesen sein. Das Interessante jetzt von den Gesellschaftssystemen, die es zu dem Zeitpunkt gab, als der Buddha gelebt hat, also 4. bis 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, gab es zwei unterschiedliche Systeme. Es gab einmal die Systeme, die relativ gleichberechtigt miteinander die Staatsgeschäfte gemanagt haben. Also da gibt es unterschiedliche Begriffe. Ein Begriff ist Adelsrepubliken, ein anderer Begriff ist Oligarchien. Also wo die großen Familien sich im Ältestenrat zusammengesetzt haben, ihren Chef auch selbst gewählt haben und dann relativ, flachen Hierarchie, ihr Gemeinwesen gemanagt haben. Und der Buddha ist aus so einem Gemeinwesen gekommen, das waren die Sakyas. Also das war sozusagen sein Vater, war also Raja in so einer Adelsrepublik. Und nebenbei, oder sozusagen, und diese kleinen Adelsrepubliken sind aber langsam erobert worden von den Königtümern. Und die Königtümer oder Monarchien sind hierarchisch strukturiert. Das heißt, da gab es einen Herrscher, der hat die absolute Macht gehabt und die anderen haben eigentlich nichts mitzureden gehabt. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Systeme. Das muss man sich deutlich machen, weil die Struktur des Ordens, den der Buddha gegründet hat, den Sangha, den Mönchsorden und Nonnenorden, das war die Struktur einer Adelsrepublik eigentlich. Das heißt, es gab eine sehr flache Hierarchie. Das Machtgefüge, in dem er aber gelebt hat, war das von Monarchien, und es gab zwei große Monarchien zu dem Zeitpunkt. Es gab einmal das Königreich Magadha und es gab das Königreich Kosala. Magadha war der König Bimbisara und im Kosala war der König Pasenadi, so ungefähr. Und mit beiden hatte der Buddha Kontakt. Das ist auch interessant. Das heißt, seine Funktion zu diesen Königen war die Funktion eines Ratgebers, weil er war einer dieser Heiligen, ja, oder heiligen Männer, und diese Könige waren sehr religiös und sind zu vielen verschiedenen heiligen Männern gegangen, haben sich von denen beraten lassen, und in den buddhistischen Texten, die uns überliefert sind, wird so erzählt, dass der Bimbisara, der König Bimbisara, dass der mit ihm Kontakt hatte und Schüler des Buddha wurde und dadurch ein großer Förderer des Buddha. Das heißt, er hat ihm Land geschenkt oder die Möglichkeit, ein Grundstück zur Verfügung gestellt, wo er und sein Orden die Regenzeit verbringen kann. Und der Pasenadi war genauso. Also der hat ihm auch ein Land in der Hauptstadt geschenkt. Das heißt, der Buddha hatte zu der jeweiligen politischen Macht eigentlich ein ganz positives Verhältnis. Und wir finden, also es gab Königreiche, und das, was jetzt für die Lehre des Buddha wichtig ist, ist, dass er die Struktur seines Sangha abgehoben hat von der Struktur dieser Königreiche oder der Gesellschaften, die dort vorherrschend waren. Und es gab einige Kriterien, wo er sich maßgeblich unterschieden hat. Das eine Kriterium war, dass er dieses starre Gesellschaftssystem der Kasten, dass er gesagt hat, in meinem Orden sind die Kasten aufgehoben. Und das war aber nicht wirklich typisch buddhistisch oder typisch von ihm, sondern das war ein Merkmal der Samana-Bewegung. Da konnte nämlich jeder aussteigen, und sobald du Samana geworden bist, ist es nicht mehr relevant gewesen, aus welcher Kaste du gekommen bist. Sondern dann ging es nur noch um deine spirituelle eigene Praxis, also um die eigene Erfahrung. Und dieses Konzept hat der Buddha mit in seinem Orden genommen. Das heißt, jeder und jede, anfangs jeder, konnte Mitglied seines Ordens werden. Und das wurde so akzeptiert von den Königen auch. Der zweite Punkt war, dass es im Orden keine Hierarchie gab. Also es gab keine Chefs. Das ist wichtig. Das heißt, erstens waren die Mönche ja sowieso auf sich selbst gestellt. Und sie haben sich nur in den Regenzeiten, also das waren 3 Monate, zu Monsun haben die sich zusammengefunden in unterschiedlichen Krüppchen. Also es gab im Laufe des Buddha, hat er viele verschiedene, weiß nicht, ob der Name richtig ist, aber erstmal waren das unbefestigte Grundstücke, wo die sich Hütten gebaut haben. Und später wurden dann auch feste Gebäude dort gebaut. Aber es gab mehrere, also mindestens 10 sind überliefert. Und dort haben dann die Mönche sich zu den Regenzeiten zusammengetan und haben gemeinsam praktiziert. Aber es gab keinen Chef dort, sondern die Reihenfolge war eine Reihenfolge, die nur über das Ordensalter bestimmt wurde. Das heißt, die Personen, die länger beim Orden waren, waren also in der Hierarchie weiter vorne und die ganz jung beim Orden waren, waren also hinten. Und auch das ist ein untypisches Muster für die indische Gesellschaft oder für feudale Gesellschaften, weil normalerweise zählt das Lebensalter und der gesellschaftliche Rang, also die Kaste hier in unserem System. Und das hatte dort keine Relevanz mehr. Dort zählte nur, wie lange bist du Mitglied im Orden, zack. Wobei mir nicht ganz klar ist, was das jetzt für den Alltag für eine Funktion hatte. Weil die haben ja nicht so viel zu tun gehabt. Die haben meditiert wahrscheinlich und dann sind sie einmal am Tag auf Bettelgang gegangen, sind sie alle nacheinander gegangen, aber vielleicht war der Älteste als Erster, keine Ahnung. Aber wesentlich war, dass Entscheidungen im Konsens getroffen wurden. Also es gab keine Abstimmungen, sondern die haben so lange miteinander diskutiert und sich ausgetauscht, bis sie eine gemeinsame Meinung hatten. Und das ist auch also kein hierarchisches Modell, sondern eigentlich ein basisdemokratisches Modell. Kann man das sehen oder soll ich rumgeben? Rumgeben? Okay. Und eine Grundregel, die sozusagen noch dazu kommt, um dann die Veränderungen auch später zu verstehen, ist die, es gibt 10 Fesseln innerhalb des Buddhismus oder innerhalb des Lehrsystems vom Buddha. Ich kann die nächstes Mal mitbringen, aber eine, also die sozusagen uns, worauf beziehen sich die Fesseln eigentlich, also der Begriff, die uns ans, also an unsere Eingeengtheit fesseln, so müsste man sagen, die es verhindern, dass wir unseren inneren Freiraum entwickeln. Und eine dieser Fesseln ist das Hängen an Riten und Zeremonien. Das hat der Buddha gesagt, dass das ist ein Hindernis, um Nirvana zu verwirklichen, um inneren Freiraum zu verwirklichen. Und das ist ein wesentliches Merkmal, weil erstens als Abgrenzungsmerkmal zum Brahmaismus, der nur über Rituale definiert hat, hat der Buddha gesagt, die Rituale führen, also haben keine Relevanz für die eigene Entwicklung, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du glaubst, dass du über Rituale irgendetwas erreichen kannst oder über Zeremonien, dann bist du auf dem Holzweg. Das heißt, dass der Glaube an Rituale oder an die Funktionsfähigkeit von Ritualen hindert dich in deiner eigenen Entwicklung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn wir uns weiter dann in der Geschichte weitergehen, wenn wir sehen, dass sich innerhalb des Buddhismus bestimmte Aspekte, die zur Zeit des Buddha wesentlich waren, dass die anders interpretiert wurden.